Zwölftes Kapitel. Mein Aufenthalt in Wien. So war ich also zum ersten Mal in der österreichischen Hauptstadt. Ich war 28 Jahre alt, gut mit Sachen versehen, aber ein bisschen knapp an Geld. Weshalb ich bis zum Eintreffen eines auf Herrn von Bragadino gezogenen Wechselbetrages meine Ausgaben einschränken musste. Der einzige Empfehlungsbrief, den ich hatte, war vom Dresdner Dichter Milia Wacker an den berühmten Metastasio gerichtet, dessen Bekanntschaft zu machen ich sehr begierig war. Ich gab den Brief gleich am Tage nach meiner Ankunft ab und fand in einer stundenlangen Unterhaltung den Dichter noch gelehrter, als er in seinen Werken erscheint. Metastasio war außerdem so bescheiden, dass ich anfangs diese Bescheidenheit nicht für natürlich hielt. Sehr bald aber überzeugte ich mich, dass sie vollkommen echt war, denn wenn er etwas von seinen Versen her sagte, war er der Erste, der auf die guten Stellen und auf die Schönheiten aufmerksam machte. Dies tat er mit derselben Einfachheit, womit er schwache Partien hervorhob. Ich erwähnte seinen Lehrer Gravina, und er sagte bei dieser Gelegenheit 5 oder 6 noch ungedruckte Stanzen her, die er auf dessen Tod gedichtet hatte. Gerührt durch die Erinnerung an den Verlust seines Freundes und durch die Süßigkeit seiner eigenen Verse, hatte er während des Sprechens die Augen voll von Tränen. Als er geendet hatte, fragte er mich in einem Ton wahrhaft rührender Biederkeit, »Ditemi il vero, si può dir meglio?« »Sagen Sie mir die Wahrheit, kann man es besser ausdrücken?« Ich antwortete, nur ihm selber stände es zu, dies für möglich zu halten. Als ich ihn hierauf fragte, ob seine schönen Verse ihm viele Mühe kosteten, zeigte er mir 4 oder 5 Seiten geschriebenes mit vielen Ausstreichungen. Es waren im Ganzen nur 14 Verszeilen, und er versicherte mir, an einem Tage hätte er niemals mehr machen können. Er bestätigte mir damit eine mir schon bekannte Tatsache, nämlich die, dass gerade die Verse dem Dichter am meisten Mühe kosten, von denen der Durchschnittsleser glaubt, er habe sie nur so aus dem Ärmel geschüttelt. »Welche von Ihren Opern«, fragte ich ihn, »lieben Sie am meisten?«
»Attilio Regolo, ma questo non vuol già dire che sia il migliore.«
»Attilus Regulus, aber damit ist noch nicht gesagt, dass sie die beste ist.« Man hat in Paris ihre sämtlichen Werke in französische Prosa übersetzt, aber der Herausgeber hat sich damit zugrunde gerichtet, denn man kann sie nicht lesen. Dies beweist, wie erhaben und kräftig ihre Poesie ist. »Vor etlichen Jahren verlor ein anderer Dummkopf sein Vermögen«, antwortete er, »indem er Ariostos schöne Verse in französische Prosa übertrug. Ich lache, wenn jemand behauptet, ein Prosawerk könne Anspruch darauf erheben, für ein Gedicht zu gelten. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Und mit Recht.« Hierauf erzählte er mir, er habe niemals eine Ariette gedichtet, ohne sie selber in Musik zu setzen. Doch zeigte er für gewöhnlich seine Musik keine Menschen. »Es ist komisch«, fuhr er fort, »wie die Franzosen glauben können, dass es möglich sei, Verse einer bereits vorhandenen Musik anzupassen. Das ist gerade, wie wenn man einem Bildhauer sagte, »da hast du einen Marmorblock, mach mir eine Venus daraus«, aber ihr Gesicht muss zu erkennen sein, ehe du noch ihre Züge herausgemeißelt hast. Bei einem Besuch der Hofbibliothek begegnete ich zu meiner großen Überraschung Herrn de la Haye mit 2 Polen und einem jungen Venezianer, der von seinem Vater ihm zur Vollendung seiner Erziehung übergeben worden war. Ich hatte geglaubt, er wäre in Polen, und das Wiedersehen mit ihm war mir angenehm, da es interessante Erinnerungen in mir erweckte. Ich umarmte ihn herzlich mehrere Male. Er sagte mir, er sei geschäftehalber in Wien und werde im Laufe des Sommers nach Venedig kommen. Wir machten uns gegenseitig Besuche, und als ich ihm sagte, dass ich nicht recht gut bei Kasse sei, lieh er mir 50 Dukaten, die ich ihm kurz nachher zurückgab. Er teilte mir mit, dass sein Freund Bavois bereits Oberstleutnant in venezianischen Diensten sei, und diese Nachricht machte mir wirkliche Freude. Er hatte das Glück gehabt, von Herrn Morosini zu seinem Generaladjutanten erwählt zu werden, als dieser nach seinem Rücktritt vom Pariser Botschafterposten zum Grenzkommissar ernannt worden war. Ich war entzückt, 2 Menschen glücklich zu wissen, die mich als den ersten Urheber ihres Glückes ansehen mussten. In Wien erfuhr ich bestimmt, dass Herr de la Haye Jesuit war, aber darüber durfte man mit ihm nicht sprechen. Da ich nicht wusste, wohin ich gehen sollte, jedoch große Lust hatte, mich zu amüsieren, so besuchte ich die Probe der Oper, die nach Ostern gegeben werden sollte. Dort traf ich den mir von Turin her bekannten ersten Tänzer Baudin, der die schöne Geoffroy geheiratet hatte. Ferner traf ich dort den Gatten der schönen Ancilla Campioni. Er sagte mir, er sei zur Trennung gezwungen gewesen, weil sie ihn öffentlich entehrt habe. Dieser Campioni war ein ebenso großer Spieler wie großer Tänzer. Ich nahm Wohnung bei ihm. In Wien war alles schön. Viel Geld, viel Luxus, aber auch große Hemmnisse für die Anbeter der Venus. Eine Legion erbärmlicher Spitzel, die man mit dem schönen Namen Keuschheitskommissäre schmückte, waren die unerbittlichen Verfolger aller Mädchen. Die Herrscherin besaß in Bezug auf die sogenannte illegitime Liebe nicht die erhabene Tugend der Duldsamkeit. Fromm bis zur Bigotterie glaubte sie sich ein großes Verdienst vor Gott zu erwerben, indem sie den natürlichsten Trieb beider Geschlechter auf das Kleinlichste verfolgte. Indem sie das Verzeichnis der Todsünden in ihre kaiserliche Hand nahm, glaubte sie, über 6 von ihnen hinwegsehen zu dürfen, um nur die Wollust zu treffen, die ihr unverzeihlich schien. »Man kann«, sagte sie, »den Stolz verkennen, denn die Würde trägt sein Kleid. Der Geiz ist allerdings abscheulich, aber man kann sich dabei täuschen, denn er hat große Ähnlichkeit mit der Sparsamkeit. Der Zorn ist eine mörderische Krankheit, wenn er lostobt, aber auf Totschlag steht Todesstrafe. Die Völlerei mag vielleicht nur Leckerhaftigkeit sein und diese Sünde wird von der Religion nicht bestraft, denn in guter Gesellschaft gilt sie sogar für einen Vorzug. Übrigens ist sie vom Appetit abhängig und wenn einer an seiner Unverdaulichkeit stirbt, nun so hat er eben seine Strafe weg. Der Neid ist eine niedrige Leidenschaft, die sich niemals offen kundgibt. Um die Neidischen noch anders zu bestrafen als durch das ätzende Gift, das sie ohnehin verzehrt, müsste ich zunächst meinen ganzen Hof auf die Folter spannen lassen. Die Faulheit wird schon durch die Langeweile bestraft. Etwas anderes aber ist es mit der Unenthaltsamkeit. Dieser kann meine keusche Seele nicht verzeihen, und ich erkläre ihr offen den Krieg. Mögen meine Untertanen alle hübschen Frauen hübsch finden, mögen die Frauen alles aufbieten, um hübsch auszusehen, möge man sich unterhalten, so viel man will, das kann ich nicht verbieten. Aber ich will nicht, dass man Begierden, von denen die Erhaltung der menschlichen Rasse abhängt, befriedigt, wenn man nicht in aller Form rechtens verheiratet ist. Man wird daher alle jene Unglücklichen, die ihre Liebe und ihre von der Natur empfangenen Reize verkaufen, nach Temeswar schicken. Ich weiß wohl, man ist in dieser Hinsicht in Rom sehr milde, denn dort hat ja jede Eminenz ihre Geliebte, um ein größeres Verbrechen zu verhindern, das trotzdem doch nicht verhindert wird. Aber in Rom macht man dem Klima Zugeständnisse, die ich hier nicht zu machen brauche, denn hier ersetzen Flasche und Pfeife alle anderen Genüsse. Auch Unordnungen, die in den Häusern vorkommen, werde ich nicht verschonen. Sobald ich erfahre, dass eine Frau ihrem Gatten untreu ist, werde ich sie einfach einsperren lassen. Mag man auch noch so viel behaupten, der Mann allein sei Herr über seine Frau, denn dieser Einwand ist nicht stichhaltig in meinen Staaten, wo die Ehemänner zu gleichgültig sind. Fanatische Ehemänner mögen meinetwegen schreien, so viel sie Lust haben, und mögen sich beklagen. Ich entehre sie nicht, indem ich ihre Frauen bestrafe, sie sind durch deren Untreue schon vorher entehrt.
Aber, Madame, die Entehrung kann nur darin bestehen, dass sie bekannt wird. Übrigens können sie sich geirrt haben, obgleich sie Kaiserin sind.
Das weiß ich, aber schweigen Sie, ich gestehe Ihnen nicht das Recht, zu mir zu widersprechen.
Dieser grimmigen Ansicht, die Folge des einzigen Fehlers, den die große Maria Theresia sub specie recti unter dem Anschein des Rechts hatte, entsprangen alle jene Niederträchtigkeiten, die die Henker von Keuschheitskommissären ungestraft in ihrem Namen begingen. Zu allen Stunden des Tages und in allen Straßen Wiens wurden alleingehende Mädchen, die oft nur ausgegangen waren, um sich in Ehren ihren Lebensunterhalt zu verdienen, verhaftet und ins Gefängnis geschleppt. Es war eine Gemeinheit, denn wie konnte man wissen, dass das Mädchen zu einem Mann ging, um sich trösten zu lassen, oder dass sie auf der Straße einen Tröster suchte? Das war doch nicht so einfach. Ein Spion, die Polizei bezahlte ganze Scharen von solchen, folgte ihnen von fern, und da diese Halunken keine Uniform trugen, konnte man sie nicht erkennen. Die Folge war, dass man gegen jeden unbekannten Menschen misstrauisch war.
Wenn ein Mädchen in ein Haus eintrat, wartete der sie verfolgende Spion unten an der Tür, hielt sie an, sobald sie wieder herauskam, und nahm sie ins Verhör. Wenn das arme Ding ein verlegenes Gesicht machte, wenn sie nur einen Augenblick zögerte, eine Antwort zu geben, die den Spitzel befriedigte, brachte der Kerl sie ins Gefängnis, nachdem er zunächst ihr alles Geld und allen Schmuck abgenommen hatte. Diese Wertgegenstände waren verloren, denn niemals gelang es, ihre Rückerstattung zu bewirken. Wien war in dieser Beziehung eine wahre Räuberhöhle, voll von privilegierten Spitzbuben. Eines Tages drückte bei einem Straßenauflauf in der Leopoldstadt ein junges Mädchen mir eine goldene Uhr in die Hand, damit der Spion, der sie verfolgte und ins Gefängnis bringen wollte, sie nicht bekäme. Ich kannte das arme Mädchen gar nicht, aber ich hatte das Glück, sie einen Monat später wiederzusehen. Sie war hübsch und hatte durch mehr als ein Opfer ihre Freiheit wiedererlangt. Ich freute mich sehr, ihr ihre Uhr wiedergeben zu können und verlangte keinen Lohn für meine Ehrlichkeit, obgleich die Schöne der Mühe wert war. Um den Belästigungen zu entgehen, gab es für die Mädchen nur ein Mittel. Sie mussten gesenkten Kopfes und mit einem Rosenkranz in der Hand über die Straße gehen. Denn alsdann durfte das ekelhafte Gezücht sich nicht erlauben, sie ohne weiteres zu verhaften. Es wäre ja möglich gewesen, dass sie in die Kirche gehen wollten. Und in diesem Fall hätte Maria Theresia den Keuschheitskommissär hängen lassen. Diese Bande machte für die Fremden den Aufenthalt in Wien sehr unangenehm, denn es war schwer, selbst ganz natürliche Bedürfnisse zu befriedigen. Ich war sehr überrascht, als ich eines Tages in einem Gässchen an der Mauer stand, von einem Strolch in runder Perücke angefahren zu werden, der mir sagte, ich sollte mich anderswohin scheren, sonst würde er mich verhaften lassen. »Und warum bitte?« »Weil da links von Ihnen eine Frau ist, die Sie sehen kann.« Ich blickte auf und sah im vierten Stock den Kopf einer Frau, die mit einem Fernrohr wohl hätte unterscheiden können, ob ich Christ oder Jude war. Lachend kam ich dem Befehl nach. Ich erzählte mein Erlebnis überall, aber kein Mensch wunderte sich darüber, denn so etwas kam jeden Tag 100-mal vor. Um die Wiener Bräuche kennenzulernen, aß ich bald hier, bald dort. Als ich eines Tages mit Campioni zum Essen in den Gasthof zum Krebs ging, sah ich zu meiner großen Überraschung an der Gasttafel jenen Beppe il Cadetto sitzen, den ich während meiner Gefangenschaft beim spanischen Heere kennengelernt, später in Venedig und dann noch in Lyon unter dem Namen Don Giuseppe Maratti wiedergesehen hatte. Campioni, der in Lyon sein Teilhaber gewesen war, umarmte ihn, sprach dann mit ihm abseits und sagte mir schließlich, der Herr habe jetzt seinen richtigen Namen wieder angenommen und heiße jetzt Graf Afflisio. Nach dem Essen werde man eine Pharaobank auflegen, woran ich beteiligt sein sollte. Man bitte mich daher, nicht zu spielen. Ich erklärte mich einverstanden. Afflisio gewann und ein gewisser Hauptmann Beccaria warf ihm die Karten ins Gesicht. Ein kleiner Scherz, woran der angebliche Graf bereits gewöhnt war und der daher nicht weiter auffiel. Nach dem Spiel gingen wir in ein Kaffeehaus, wo ein gut aussehender Offizier mich aufmerksam ansah. Endlich lächelte er, doch in einer Weise, die durchaus nichts Beleidigendes an sich hatte. »Mein Herr«, fragte ich ihn höflich, »über wen mögen Sie wohl lachen?« »Über Sie, mein Herr. Ich sehe, Sie erinnern sich meiner nicht.« »Es ist mir so, als müsste ich bereits die Ehre gehabt haben, Sie irgendwo zu sehen, aber wo? Das kann ich nicht sagen.« »Vor 9 Jahren, als ich auf Befehl des Fürsten Lobkowitz Sie ans Tor von Rimini brachte.« »Sie sind Baron Weiß, ganz recht.« Wir umarmten uns, und er bot mir seine Freundschaft an, indem er mir versprach, mir in Wien alle nur möglichen Vergnügungen zu verschaffen. Ich nahm dies natürlich an, und an demselben Abend stellte er mich einer Gräfin vor, bei der ich die Bekanntschaft des Abbate Testa Grossa machte, dem man Gross Tet, also Dickkopf, nannte. Er war Gesandter des Herzogs von Modena und bei Hofe gern gesehen, weil er die Heirat eines Erzherzogs mit der Prinzessin Beatrice von Este vermittelt hatte. Ich machte dort auch die Bekanntschaft der Grafen Rockendorf und Sarotin und mehrerer adliger junger Damen, die man nach der Etikette nur als Fräulein anreden darf. Auch war dort eine Baronin, die danach aussah, als ob sie ein lockeres Leben geführt hätte, die aber wohl noch gefallen konnte. Wir speisten zu Abend und ich wurde dabei fortwährend als Baron angeredet. Vergebens sagte ich, ich wäre kein Baron und hätte überhaupt keinen Titel. Sie müssen doch irgendetwas sein, antwortete man mir. Und weniger als Baron können Sie nicht sein. Sie müssen sich Baron nennen lassen, wenn Sie in Wien irgendwo in Gesellschaft zugelassen werden wollen. Nun, so will ich denn meinetwegen Baron sein. Es hat ja nichts weiter auf sich. Die Baronin gab mir bald zu verstehen, dass sie mich nach ihrem Geschmack finde und dass es ihr angenehm sein würde, wenn ich ihr den Hof machte. Ich besuchte sie schon am nächsten Tage und sie sagte mir, wenn Sie gern spielen, so kommen Sie heute Abend. Ich lernte bei ihr mehrere Spieler und 3 oder 4 Fräuleins kennen, die sich ohne Furcht vor Keuschheitskommissären dem Dienst der Venus geweiht hatten und ihrem Beruf so ergeben waren, dass sie ihrem Adel nicht zu vergeben glaubten, wenn sie für ihre Gefälligkeiten einen kleinen Lohn annahmen. Da merkte ich, dass die Herren Keuschheitskommissäre nur für solche unbequem waren, die nicht in guten Häusern verkehrten. Da die Baronin mir sagte, ich könne ihr meine Freunde vorstellen, so führte ich den Baron Weiß, Campioni und Afflisio bei ihr ein. Der Graf spielte, hielt die Bank und gewann. Tramontini, den ich kennengelernt hatte, stellte ihn seiner Frau vor, die Madame Tesi genannt wurde, und durch ihre Vermittlung machte Afflisio die ausgezeichnete Bekanntschaft des Prinzen von Sachsen-Hildburghausen. Dies war der Ausgangspunkt für die glänzende Laufbahn des Grafen eigener Mache, denn Tramontini, der sein Teilhaber bei allen großen Spielpartien geworden war, ließ durch seine Frau den Herzog bewegen, ihm zunächst den Rang eines Hauptmanns im Dienst ihrer kaiserlichen und königlichen Majestät zu verschaffen. 3 Wochen später trug Afflisio die Uniform mit seinen Rangabzeichen. Als ich von Wien abreiste, war er im Besitz von 100.000 Gulden. Die Majestäten liebten das Spiel, aber sie setzten nicht. Der Kaiser ließ vielmehr eine Bank halten. Er war ein guter, prachtliebender und haushälterischer Fürst. Ich sah ihn einmal in vollem kaiserlichem Ornat und war überrascht, dass er spanische Kleidung trug. Ich glaubte, Karl V. zu sehen, der diese Etikette eingeführt hatte. Sie war noch immer im Brauch, obwohl nach ihm kein Kaiser Spanier gewesen ist und Franz I. mit der spanischen Nation gar nichts gemein hatte. Später sah ich die gleiche Sonderbarkeit in Polen bei der Krönung von Stanislaus August Poniatowski, und die alten Paladine weinten vor Ärger, als sie diese Tracht sahen. Aber sie mussten gute Miene zum bösen Spiel machen, denn unter dem russischen Despotismus war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als sich in Geduld zu fassen.